Welterwachen. Schritte in die neue Zeit. Ein Podcast von und mit dem Autor und Historiker André Buchheim.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Welterwachen, Teil 7 jetzt schon. Ich grüße das Licht in euch. Hier ist wieder euer André. Ich möchte erst einmal ein paar Worte in eigener Sache sagen. Was heißt in eigener Sache? Meine Sache ist ja auch die Sache der Welt. Es geht ja nicht um mich, es geht ja wirklich um die neue Zeit, um ein friedliches Zusammenleben, um eine liebebasierte Gesellschaftsorganisation, die solidarisch ist, die kooperativ ist, wo die Menschen sich unterstützen und so weiter und so fort. Und es ist klar, dass dazu dieser Bewusstseinswandel erst einmal notwendig ist, weg vom Ego hin zur Liebe, weg vom Separieren hin zum Einen, weg vom Verletzen hin zum Heilen und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne werden wir uns auch entsprechend weiterentwickeln. Im Moment wachsen wir so ein wenig in den englischsprachigen Raum hinein. Das ergibt sich eher zufällig, aber doch klar bei verschiedenen sozialen Plattformen, besonders USA und Großbritannien. Aber auch, was mir besonders am Herzen liegt, Afrika. Dort haben wir schon Kontakte nach Ghana und Kenia, die beide auch englischsprachig sind. Aber auch einige wenige andere Kontakte, aber das sind so die beiden großen, wo wir uns auch engagieren wollen und wo wir auch Gruppen bilden wollen, die die neue Zeit dort in diesen Ländern präsentieren, repräsentieren, die auch Anleitung hier von uns brauchen. Und da mein Englisch nicht das Beste ist, würde ich mir wünschen, dass wir mehr Leute haben, die sich engagieren, die auch der englischen Sprache mächtig sind und da so einiges an Übersetzungsarbeit leisten können, sodass also diese Lehren der Liebe, des Bewusstseins, der Liebe, des Bewusstseinswandels, der neuen Zeit auch dort Verbreitung finden können. Und natürlich ist klar, wenn man auch gerade nach Afrika geht, es ist ja immer so, wir müssen in der alten Zeit immer mit Geld rechnen. Geld ist etwas, wo ich sage, in der neuen Zeit wird das möglicherweise irgendwann nicht mehr notwendig sein, so ähnlich wie bei Star Trek. Also wenn die Menschen im Bewusstsein der Liebe miteinander verbunden sind und wenn jeder Mensch über sich selbst sozusagen herrscht, König ist, König seiner eigenen inneren Welt, wenn er auch seine inneren Kräfte, Fähigkeiten und Talente entdeckt hat und kultivieren konnte, auch mit Unterstützung der anderen, auch andere darin unterstützt, ihre Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Und wenn diese Talente und Fähigkeiten dann eben zum Wohl des gesamten Lebens eingesetzt werden, dann kann jeder seiner Bestimmung folgen. Ne, wir kennen es ja von Erich Fromm, der sagt, durch diese entfremdete Arbeit im kapitalistischen System neigen wir dazu, unsere innere Tätigkeit, die aus dem Herzen kommt, die natürliche Tätigkeit immer mehr einzustellen. Wir werden immer starrer und sturer und bewegen uns nicht mehr richtig. Und demgegenüber müsste aber das Bewusstsein der Liebe oder bei Erich Fromm die Existenzweise des Seins auch dazu führen, dass unsere eigene innere Tätigkeit wieder angeregt wird, dass wir miteinander arbeiten können, dass wir aus dem Bewusstsein des Miteinanders auch alles weiterhin produzieren können, was notwendig ist für die Gesellschaft, aber eben auch nachhaltig, mit Rücksichtnahme auf das Leben um uns herum und so weiter und so fort, sodass also eigentlich für alles, wenn jeder seiner Bestimmung nachfolgt, gesorgt sein müsste und man eigentlich, wozu bräuchte man da noch Geld? Also es macht einfach keinen Sinn, ne? Nur solange wir eben jetzt in diesem Zwang der alten Zeit noch sind, müssen wir uns auch ein Stück weit eben daran anpassen. Und gerade wenn wir nach Afrika gehen, ist es immer gut und notwendig, dort auch zu investieren, den Menschen dort vor Ort zu helfen. Ich habe das ja schon mal so etwas begonnen mit einem Slum-Projekt. Ich kenne einige Leute in Kenia, die in Slums leben, beziehungsweise auch unter der Bevölkerung der Luo, die dort als Ethnie nicht so groß gelitten ist. Also es ist die zweitgrößte Ethnie, aber sie werden immer wieder unterdrückt und leiden deshalb auch unter Armut, sind also ein Teil der ärmeren Bevölkerung. Und da ist es natürlich auch gut, wenn wir Geld haben zum Investieren und diesen Leuten auch helfen können, vielleicht auch ihre eigenen kleinen wirtschaftlichen Träume aufzubauen, was weiß ich, mache immer dieses Beispiel, wenn jemand zum Beispiel im Slum sagt, okay, ich möchte hier eine Bäckerei aufbauen, ich kann backen, ich habe aber nicht die Möglichkeiten, nicht die Gerätschaften, dass man sagt, ja, wir geben dir Geld dafür und dann kannst du dein Werk verrichten, kannst hier die Leute mit Essen versorgen und als einzige Gegenleistung würden wir sozusagen in Anführungsstrichen verlangen, dass der oder diejenige dann auch die neue Zeit propagiert, nach den Grundlagen des Bewusstseins der Liebe selbst lebt und handelt. So, dass es uns im Vergleich zur normalen Entwicklungshilfe nicht darum geht, dass wir sozusagen Geldeinnahmen dadurch haben. Muss ich vielleicht auch kurz nochmal eingehen. In der normalen Entwicklungshilfe ist es ja so, dass häufig Konzerne oder Betriebe eben aus westlichen Ländern, Amerika und Europa, dort investieren, aber die Gewinne fließen natürlich zu denen zurück, was der kapitalistischen Logik folgt. Niemand investiert in etwas, wenn er nicht Gewinn davon erwartet. Und es ist aber so praktisch, dass wir die afrikanischen Länder oder auch einige andere Länder dermaßen ausgebeutet haben, dass wir eigentlich noch tief verschuldet sind denen gegenüber, auch durch Sklavenhandel, Kolonisierung und so weiter. Will ich jetzt gar nicht so in der Tiefe drauf eingehen. Weshalb es sinnvoll ist, im Sinne der neuen Zeit denen Geld zu geben und ihnen zu ermöglichen, dass die Gewinne dort bleiben. Denn nur so kommt die Wirtschaft dort auf die Beine. Das, was wir als Entwicklungshilfe verstehen, wo dann letztlich nur die europäischen Konzerne davon profitieren, das hilft der dortigen Wirtschaft überhaupt nicht. Ne? Und gerade so diese kleinteilige und mittelständige Wirtschaft zu fördern, das würde auch in diesen Slum-Gebieten helfen, dort mehr Wohlstand reinzubringen, weil man kann den Slum auch nicht platt machen und da irgendwelche Häuser drauf bauen, sondern man muss die Leute, wie man ja auch immer so schön sagt, mitnehmen und diesen Slum weiterentwickeln, sodass es sich auch lohnt, dort zu leben und dass die Slums sich immer mehr und mehr zu normalen Wohngebieten entwickeln, wo man also wirklich auch gut wohnen und leben kann, ohne dass sie wirklich ihren kommunalen Charakter verlieren, denn der Zusammenhalt dort ist schon etwas, was sich lohnt zu erhalten, auch im Sinne der neuen Zeit. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ja, also wir werden dort investieren. Auf der anderen Seite, also da brauchen wir Geld dazu als Organisation, klar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dort auch Möglichkeiten, dass wir etwas tun, um wiederum Geld zu verdienen, also dass auch wieder was in unsere Kassen fließt. Ich denke da besonders an Filme. Wir haben ja ohnehin vor, Dokumentarfilme zu drehen. Und wenn man dann dort vor Ort ist, dass man da mit einem kleinen Team hingeht, dass man das Ganze auch versucht, so zu koordinieren und zu gestalten, dass die Reise möglichst umweltfreundlich ist und dass man dort zum Beispiel Dokumentarfilme über die dortige Spiritualität dreht und das eben dem Publikum weltweit auch vorstellt. Und damit eben, wenn wir so eine Filme herstellen, auch über die Filme, über den Vertrieb der Filme, wieder Geld zurückfließt. Wobei ich auch damit rechne, dass so ein Film, wenn man den zum Beispiel in Ghana oder in Kenia dreht, über die dortige Spiritualität und Ethnien, dass das auch in diesen Ländern selbst sehr gefragt sein wird, sich diese Filme anzusehen. Aber auch im internationalen Maßstab. So dass darüber zum Beispiel auch wieder Geld zu uns zurückfließen kann. Auf der anderen Seite habe ich auch den Wunsch, wenn sich die Gesellschaft oder unsere Gemeinschaft weiterentwickelt, dass wir darüber auch zum Beispiel Reisen anbieten können. Das wird jetzt kein großer Zweig sein, also wir wollen keinen Massentourismus nach Afrika bringen. Aber dass wir kleine Reisengruppen bilden, dass die möglichst ökologisch reisen, dass die auf Pfaden reisen, die jetzt nicht unbedingt typisch sind für die Tourismusbranche, sondern wirklich abseits dessen in Landesteilen und bei Ethnien und Gruppierungen, die man sonst so nicht kennenlernt, dass man wirklich mal Land und Leute und Kultur kennenlernen kann, dass man die Religion, die Spiritualität kennenlernen kann und auf diese Art innerlich bereichert auch wieder zurückkommt und das, was man da ja bekommt, und das ist sehr viel, das kann ich aus Erfahrung sagen, dass man das dann hier auch wieder von Herzen her in Europa integrieren kann in unsere Gesellschaft. Denn die spirituellen Kräfte sind international, die sind nicht an bestimmte Riten oder bestimmte Völker gebunden. Das, was uns da im Herzen bereichert, das kann auch hier in Europa dann wieder eine positive Wirkung erzeugen. Außerdem ist es gut gegen Fremdenhass und Angst vor anderen und Fremden und so weiter, diese typischen Ego-Dinger, wenn man diese Leute besser kennt. So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Auf diese Art könnte man eben solche spirituellen Traditionen vorstellen. Wir würden natürlich mit solchen Filmen auch erstmal hier in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich beginnen, wo wir auch ein kleines Team brauchen. Und auch da bitte ich euch, wenn euch das interessiert, meldet euch bei uns, dass wir ein Team zusammenstellen können und auch hier die Spiritualität dokumentieren können. Und natürlich würde sich dann zum Beispiel auch der Schritt, ich habe ja gerade gesagt, englischsprachigen Raum nach USA oder Großbritannien lohnen. Gerade Großbritannien hat eine große spirituelle Tradition. Die haben viel klassischen Spiritismus, die Kultur der Witcher, also der Hexen, Naturkulte, keltische Magie und so weiter, aber eben auch die großen Klöster und Gemeinschaften, die es da gibt. Das ist schon interessant. Und auch wir hier in Deutschland haben eigentlich eine große Tradition, zum Beispiel eine magische Tradition, die zu den geheimen Strömungen, zur geheimen Religion Deutschlands gehört, wie es Schleiermacher bezeichnete, die heute wenig bekannt sind. Aber wir kennen zum Beispiel einige große Namen aus dem Bereich. Dr. Faust ist bekannt, also das ist ja nicht nur ein Stück von Goethe oder beziehungsweise auch andere haben über den Stoff geschrieben, sondern der hat ja wirklich gelebt. Dann gibt es einen, den Krabat zum Beispiel, der auch nach einem historischen Vorbild geformt ist, oder Meister Buntut, ein Zauberer aus der Lausitz, die Legenden um Rübezahl und so weiter. Also wir haben sehr viele große magische Traditionen, auch die jüdische Tradition, Abraham von Worms zum Beispiel, der ja auch ein wesentliches Buch für die göttliche Magie geschrieben hat und so weiter und so fort. Also auch das mal wieder ein bisschen mehr hervorzuholen und zu dokumentieren, wäre wichtig. Und USA natürlich, klar, dort auch die indigenen Völker und deren Traditionen, deren Musik und Kultur mal mehr vorzustellen und auch in einen größeren, bekannteren Rahmen zu setzen, jenseits der Romantisierungen, die wir da manchmal so im Kopf haben, durch Winnetou etc. pp. Also wirklich mal diese Kulturen selbst sprechen lassen und sie auch mit reinholen in das Boot der neuen Zeit, weil gerade die indigenen Kulturen Nord- und auch Südamerikas, Mittelamerikas, haben eine Spiritualität, die sehr die Erde achtet, die sehr nachhaltig ist, die in Kreisläufen denkt. Und das sind alles so Grundprinzipien, die wir in der neuen Zeit genauso brauchen können. Ja, also da wollen wir uns auf alle Fälle mehr engagieren und mehr auch in diese Richtung gehen. Und damit würde ich mal jetzt langsam zum Thema kommen. Ich habe euch ja beim letzten Mal, bei den letzten, nicht philosophischen Perlen, sondern beim letzten Welterwachenschritt in die neue Zeit, gesagt, dass die Inspiration zu dem Thema von einer Dame kam. Und die hat mich jetzt auch nochmal angesprochen. Die fand den Podcast ganz gut. Aber dort haben wir ja auch viel, zum Beispiel über Politik, über Parteien, über Sekten und so weiter, Wirtschaft und so gesprochen. Und sind das Gebiet der Spiritualität nur so, naja, am Rande auch nicht, aber es war nicht das Hauptthema. Und jetzt hat sich diese Dame gewünscht, nochmal diesen Widerspruch zwischen Egoterik und Esoterik herauszuarbeiten, und deshalb habe ich den heutigen Podcast genannt, die große Verführung, Egoterik versus Esoterik. Was sind die beiden Kräfte, wie äußert es sich, wie kann man das einordnen, dass man eben auch nicht auf falsche Formen hereinfällt und so weiter. Das wird also heute unser Hauptthema sein. Gut, gehen wir gleich mal rein. Eine der Hauptströmungen der modernen Esoterik ist das Manifestieren. Oder nein, ich fange mal ganz anders an. Wir gehen mal ganz weit in der Geschichte zurück. Woher kommt denn eigentlich dieser Begriff Esoterik? Der kommt nämlich eigentlich aus der Philosophie und da genau genommen von Platon, also aus dem Altgriechenland. Und dort war mit Esoterik das gemeint, innere Lehre heißt das nämlich übersetzt, was bei den philosophischen Schulen, also in der platonischen Akademie in dem Fall, in den inneren Kreisen, also nur den Philosophen zugänglich gelehrt wurde, weil man glaubte, dass die äußeren Kreise, also das gemeine Volk, sage ich jetzt mal, dass das für die nichts ist, dass die das nicht interessiert oder dass sie es auch gar nicht verstehen können. Jetzt muss man das natürlich auch in diesem historischen Kontext sehen. Damals gab es ja noch keine Schulbildung und so, also sich dafür wirklich zu interessieren, über die Lehre des Inneren, über tiefere Philosophie und sowas, das war tatsächlich nur wenigen vorbehalten und die haben das dann eben auch geübt. Und da aber diese Lehren häufig auch mit politischen Vorstellungen der Zeit konträr waren, war es besser, da auch das geheim zu halten. Ne? Ganz ähnlich hat man es auch bei den Mysterienkulten, aber wie gesagt, aus diesem Bereich kommt dieser Begriff Esoterik. Und später kam der auch ganz stark wieder beim Neuplatonismus, bei Plotin zum Beispiel, und bezeichnet dort dann aber auch eher die Lehre vom Inneren, also nicht nur die Lehre eines inneren Kreises von Philosophen, sondern eben auch das, was unser Inneres ausmacht, was unser Inneres berührt und was in der Lage ist, unser Inneres zu verwandeln. Also die berühmte Transmutation, die ich auch als eines der großen Geheimnisse der Spiritualität betrachte. Also wie kann man vorgehen, sich selbst zu erkennen und das, was man da erkennt, mehr und mehr in Licht, in Liebe, in Miteinander, in positive Kräfte umzuwandeln. Weil so die esoterischen Lehren, man kann nichts sozusagen rausschicken, wir sind Monaden, wie es auch Leibniz sagt, das heißt, da geht nichts raus und nichts rein, wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Wir können höchstens die Dinge, die uns nicht gefallen, so behandeln, dass die sich verwandeln und wieder ihren lichtvollen Zustand einnehmen. Und diese ganzen Lehren, das geht dann aber hoch bis wirklich zu quasi religiösen Lehren von Gott, ne, die ja auch ich vertrete. Dieser ganze Bereich zählt dann zur Esoterik. Ich mache es mal kurz, ich mache jetzt mal einen großen Sprung von Plotin in die Neuzeit. Da war Esoterik die letzte große Welle, wo echte Esoterik besonders prägend war, das New Age, das so in den 60er und 70er bis in die 80er Jahre stark vertreten war. Und auch da sind diese Lehren, die von Selbstverwandlung hin ins Licht, Meditation auch als Selbstgestaltung, ne, auch Eigenlebensgestaltung, wie mache ich das, wie kann ich entspannter sein, wie falle ich nicht so sehr auf die Affekte herein oder folge den Affekten und bin eben affektiert, ne? Das ist auch zum Teil in der stoischen Philosophie vorhanden, wie kann ich besser entspannen, wie kann ich besser mit dem Alltag umgehen, liebevoller damit umgehen, wie können wir auch gemeinschaftlich besser arbeiten, zum Beispiel in der Findhorn-Gemeinschaft, gab es da Ansätze und all dies war damals die Esoterik und das war noch nicht so marktorientiert, das war wirklich diese Hippie-Bewegung, die Aussteiger, die in dieser Esoterik, in diesem New Age eine Gegenkultur formten, so kann man das wirklich nennen, also eine Kultur, die Spiritualität, die Offenheit, die Meditation, die Ost und West miteinander verbindet, die ganzheitlich gedacht hat, also holistisches Denken und so weiter, wo das eben prägend war und grundsätzlich war. Und das ging bis in die 80er Jahre hinein. Und da in der Zeit sind auch einige große Bücher, Klassiker dieser Denkrichtung erschienen, die ich zum Teil auch in meinem Manifest der neuen Zeit erwähne, weil ich da auch wieder anknüpfe. Und in den 80er Jahren und speziell dann auch in den 90er Jahren, da gab es einen richtigen Esoterik-Boom, aber da war die Esoterik dann schon die typische Marktesoterik. Es ging um Geldverdienst, es ging mehr um Seminarhopping, also nicht, dass ich mich innerlich verwandle und weiterentwickle, sondern dass ich dieses Seminar besuche und das Seminar und dort war ich und den Meister, den habe ich getroffen und dem folge ich nach und es war auch die Zeit der großen Sekten und so weiter. Und durch diese Marktorientierung, durch diese, ich würde jetzt schon mal fast sagen, neoliberale Art der Esoterik, verwandelte sich das eigentlich immer mehr. Die eigentlichen Grundlagen der Esoterik verschwammen immer mehr und es ging immer mehr um mich, dass ich gut dastehe, dass es mir gut geht. Rücksichtnahme war da auch nicht so gefragt. Dann ging es um Manifestation, um Magie, also auch wie ich mit Geld, wie ich mit Magie Geld anziehe oder wie ich meinen Partner beeinflusse oder Partnerrückführungen und lauter so ein Schnickschnack, der eigentlich streng genommen mit Esoterik überhaupt nichts zu tun hat. Aber es wurde halt weiterhin Esoterik genannt, weil es halt auch diese spirituelle Grundlage hat und ähnlich aussah, auch mit Räucherstäbchen arbeitete und so weiter und so fort. So, und da ging das dann den Bach runter. Und ich versuche jetzt wirklich auch gegen die Esoterik, wie sie heute ist, dieses alte Grundprinzip der inneren Entwicklung, Selbstgestaltung und so weiter, ich habe es jetzt schon alles erwähnt, wieder in den Vordergrund zu stellen. So, das, was wir heute großteils erleben als Esoterik, zum Teil auch das, was man so heutzutage als rechte Esoterik bezeichnet, also auch Anastasia-Kult, dann zum Teil Rudolf Steiner, also ich will ihn nicht ganz, da gibt's auch Linkkräfte, die anthroposophisch arbeiten oder in der Christengemeinschaft, aber eben auch rechte und rassistische Kräfte, die das benutzen. Zum Teil auch Ariosophie, die wiederbelebt wird, also so Germanenorden, Runenarbeit und so weiter, die es durchaus auch positiv gibt im linken Bereich, aber eben auch stark rassistisch gefärbt, verschiedenster Arten. Und natürlich dann diese ganzen Schwurbelsachen mit Heilung und diese ganze marktorientierte Esoterik, das ist das, was wir heute größtenteils unter Esoterik verstehen, weil es eben das beherrschende Gebiet ist. So, vor einiger Zeit, das hatte ich auch schon mal erwähnt, gab es so einen Bestseller, The Secret, das Geheimnis. Da gab es auch einen Film dazu und da wurde behauptet, dass das große Geheimnis der Esoterik und der Vergangenheit bei vielen großen Meistern war, dass wir uns unser Leben wunschgemäß anziehen können, manifestieren können, unser Haus, unser Auto, die nächste Reise und so weiter und so fort. Und das wird auch, also bis heute ist das ein großer Teil, große Strömung der Esoterik. Und das ist natürlich Quatsch. Also nicht, dass es nicht funktioniert, das kommt drauf an, wenn man also entsprechend diese Techniken anwendet, kann es durchaus auch sein, dass man was manifestiert, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, das Universum ist auch nicht unser Wunscherfüller und Gott ist nicht unser Diener. Und genau in die Richtung geht das. Und wenn wir uns das auch mal betrachten, was da so alles manifestiert werden soll, dann sehen wir, es geht hier nur um die Erfüllung unserer egoistischen Wünsche. Und es hat auch mit Bescheidenheit nichts zu tun. Also es geht wirklich in eine Richtung, wo wir nach wie vor, wenn das so funktionieren würde, mehrere Erden an Ressourcen jährlich verbrauchen würden. Und dass das nicht geht, sollte uns allen klar sein. So, dieses Gesetz der Anziehung und dieses Manifestieren und ich ziehe es an und werde reich damit, also das, da würde ich vollständig die Finger von lassen, da rate ich vollständig von ab, weil darum geht's nicht. Stark verwandt übrigens ist damit auch, wenn wir gerade auch bei Afrika waren, ne, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wohlstandsevangelium ist eine Strömung innerhalb des Christentums, die gerne von christlichen Kirchen, also Evangelikalen besonders genutzt wird, wo behauptet wird, dass Gott uns allen Wohlstand gibt. Voraussetzung ist natürlich, dass wir dem jeweiligen Pastor, der jeweiligen Kirche ordentlich spenden. Gott sieht das und dann gibt er uns ordentlich was zurück. Das ist natürlich auch eine Vorstellung, die ist naiv. Beruht zwar auf einem wahren Grundsatz, nämlich diesen, auch was Jesus sagt, gebt mir selige den nehmen, denn wenn ich etwas gebe, dann kann ich auch was zurückerhalten. Aber wenn ich es gebe, um etwas zurückzuerhalten, ist es schon falsch, sondern diese Gabe muss selbstlos sein. Ich stelle einfach selbstlos etwas Gutes in die Welt, Menschen, Tieren, Pflanzen zur Verfügung. Und dann wird automatisch irgendwas zurückkommen, was wiederum mir zugute kommt. Das ist also ein Kreislauf eigentlich, aber eben kein Handel. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. So, deshalb sollte die Gabe selbstlos sein und was dann auf mich zukommt, das darf ich auch annehmen. So, Problem ist bei dem Wohlstandsevangelium, gerade in Afrika habe ich das häufig erlebt, dass es da falsche Propheten gibt, die sich wirklich dumm und dämlich verdienen, um es jetzt mal so auszudrücken, an ihren Schäfchen. Und die Leute bleiben natürlich in Armut. Aber die sind dort in einer dermaßenen Armut gefangen, dass die Hoffnung, die damit geschürt wird, sie immer wieder dazu treibt, doch nochmal zu der Kirche zu gehen, doch nochmal zu spenden. Und dann kommen auch einige psychologische Mechanismen innerhalb der Gemeinde noch dazu, wo die Leute wirklich ausgenommen werden mit dem Versprechen, dass sie im Wohlstand landen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das steht so im Evangelium nicht drin. Das hat Jesus so nicht gelehrt. Jesus sagt, dass der Reiche nicht in den Himmel kommen wird. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr oder wenn man, ist eine Fehlübersetzung, wenn man es eigentlich übersetzt, eher kann man ein Schiffstau durch eine Nadel ziehen. Also vollkommen unmöglich. Ein Reicher kommt nicht in den Himmel. Warum? Weil es nicht statthaft ist aus spiritueller Sicht, selbst reich zu sein und das Leben zu genießen, während andere hungern und das nicht können. Der Reiche ist immer aufgefordert, auch einer sozialen Verpflichtung nachzukommen und etwas abzugeben. So, etwas anderes ist es, wenn man sagt, wir geben innerhalb unserer Gemeinschaft einen Zehnten ab, also jeder, der das kann, gibt 10% seines Verdienstes, zum Beispiel für soziale Zwecke, für Aufbau eines Tempels oder Anmieten von Räumlichkeiten und so weiter, also was die Gemeinschaft halt braucht. Dass eben nicht nur jeder was für sich hat, sondern auch die Gemeinschaft selbst wächst. Das ist okay. Aber alles, was darüber hinausgeht und vor allem auch mit diesem Versprechen des Wohlstands, ist schlichtweg falsch und hat, wie gesagt, auch Jesus so nicht gelehrt. Und da können wir auch, wenn wir gerade mal bei Jesus sind, da gibt es noch einen anderen schönen Spruch, den er geprägt hat und der in den Evangelien überliefert ist, der sowohl auf das Wohlstandsevangelium als auch auf die Manifestierer und die Anzieher gemünzt sein könnte, wo Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinnt und dabei doch seine Seele verliert oder seine Seele Schaden nimmt? Und das ist tatsächlich so, weil solange wir in diesen Wünschen drinstecken, sind wir bedürftig, wir rennen sozusagen einer Illusion hinterher, wir rennen dem Besitz hinterher, wir werden auf dieser Ebene niemals satt, weil unser Inneres bleibt leer und die Fülle, die wir innerlich benötigen, um uns wirklich erfüllt zu fühlen, die kann kein materieller Gegenstand uns geben. Da ist auch diese manchmal hört man so, dass ich brauche noch dies und jenes und wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklich. Das funktioniert so nicht. Ne? Also deshalb, Reichtum hinterherzurennen, bringt überhaupt nichts. Und Jesus selbst lehnt das auch zutiefst ab und sagt, wir sollten uns eher um Gott kümmern, wir sollten uns um die Liebe kümmern, wir sollten uns gegenseitig unterstützen, einer trage des anderen Last und so weiter. Also dieses Thema ist da sehr stark. Und so kann ein Wohlergehen aller erzeugt werden. Aber eben nicht, dass der Einzelne durch den Glauben reich werde. Das ist nicht so gedacht. Ne? Wir sollten sogar eher an diese Dinge nicht denken, indem wir Gott dienen. Sollten wir einfach davon ausgehen oder das Vertrauen haben, dass wir alles bekommen, was wir wirklich benötigen, was wirklich zu uns gehört. Das ist natürlich etwas, da braucht es auch noch ein bisschen Zeit. Solange wir in der alten Zeit sind, runkt das System. Aber je mehr wir übergleiten in die neue Zeit, umso mehr funktioniert das. Und dann gilt halt auch dieser Spruch, wie war das, die Lilien auf dem Felde, ne, wie schön sie gekleidet sind. Also Gott sorgt für sie, Gott kleidet sie ein. Warum willst du sozusagen der Kleidung hinterherrennen? Gott sorgt schon dafür. Diese Demut mehr zu entwickeln, das ist dann wiederum echte Spiritualität. Ne? Also, da, wo man euch versucht zu verlocken mit eigenem Reichtum, eigenem Besitz, Auto, also diesen ganzen Krimskrams, sage ich jetzt mal. Ich selbst bin da überhaupt kein Freund von. Ich habe nicht viele materielle Bedürfnisse in dem Sinne. Wo also das im Vordergrund steht, das ist unechte Spiritualität. Wo es aber darum geht, dass wir innerlich Erfüllung finden, dass wir in Gemeinschaft kommen, dass wir gemeinschaftlich etwas erschaffen, sodass Fülle wirklich für alle da ist. Das ist wiederum echte Spiritualität. Ne? Und das lehrt auch Jesus. Ne? Von daher, beziehungsweise auch alle anderen großen Lehrer und Lehrerinnen. Ein weiteres Thema, wie wir diese Egoterik von Esoterik unterscheiden können, liegt schon in dem Begriff Ego, denn es geht der Egoterik immer nur um sich selbst. Also wenn jemand überhaupt nicht spirituell ist, so ein totaler Durchschnittstyp, der einfach nur dem Geld hinterherrennt und so großes Auto, SUV und jetzt will ich in Urlaub fahren und will noch dies und will noch jenes, ne? Der ist nicht groß unterschieden von jemandem, der dasselbe will, aber eben mit spirituellen Mitteln, ne? Und das spirituelle Ego hat genauso Bedürfnisse. Ein spirituelles Ego ist das, wenn ich zum Beispiel mit spirituellen Gesetzen und Grundlagen hantiere, zumindest vom Wort her, und damit aber nicht mich verwandle oder verbessere, keine Charakterveredelung betreibe, sondern wo Spiritualität genutzt wird als Ausrede für meine Macken. Ne? Also ich bin blöd drauf. Und dann habe ich einen Grund, blöd drauf zu sein, weil dieses oder jenes spirituelles Gesetz, das deckt das. Und das ist natürlich auch schwierig. So ein aufgeblähtes Ego erkennt man häufig an seiner Arroganz und Überheblichkeit. Das glaubt dann zum Beispiel, dass es besser ist als andere. Es stellt sich über andere, weil es spirituell ist. Und guck mal hier die armen Leute da draußen, die das nicht sind. Allein diese Überheblichkeit ist grundfalsch. Auch hier kann ich wieder auf Meister Jesus kommen. Der hat ja so viele schöne Sprüche hinterlassen, die die Wahrheit ausdrücken. Und zwar hat er mal gesagt, wer sich erhöht über andere, wird erniedrigt werden. Ne? Also immer wenn ich sage, oh, ich bin besser als die, weil ich meditiere und weil ich hier Geldanziehungsrituale mache und spirituell total weit entwickelt bin, sobald das passiert, weiß ich, das ist keine echte Spiritualität. Denn ich gehe jetzt mal von mir aus, ich bin ja wirklich weit entwickelt, meditiert schon seit 40 Jahren und habe viel Erfahrungen, mache Rituale und was weiß ich nicht. Und trotzdem würde ich auch bei jemandem, der vollkommen unterentwickelt ist spirituell, der sich vielleicht auch gar nicht so dafür interessiert, würde ich nicht davon ausgehen, dass der weniger wert ist als ich oder unter mir steht oder niedriger ist. Das ist vollkommen ausgeschlossen, ne? Es ist Mensch unter Menschen. Egal wie weit ich mich entwickle im spirituellen Sinne, stehe ich über niemandem. Also eine Hierarchie in dem Sinne kennt die Spiritualität auch nicht. Was wir allerdings kennen, sind zum Beispiel Gurus, Sektengurus, aber auch eben Gurus im klassischen Sinne, also im Buddhismus zum Beispiel ein Lama, ein buddhistischer Lama wie der Dalai Lama, ist eben auch ein Guru. Guru kommt aus dem Indischen, aus dem Sanskrit und heißt so viel wie Lehrer oder bezeichnet eine Person, die in einem Gebiet weiterentwickelt ist als andere und den Menschen hilft, ebenfalls diese Entwicklungsschritte zu gehen. So, aber auch hier ist keine Überheblichkeit bei einem echten Guru, weil der will ja nicht über den anderen stehen, sondern der möchte, dass die anderen ebenfalls auf die Höhe kommen, auf der er sich befindet. Und geht deshalb entsprechend liebevoll mit ihnen um. Ein falscher Guru zum Beispiel, der ist wirklich überheblich. Der sagt von sich, oh, ich bin erleuchtet, das kriegt ihr nie hin, das schafft ihr nicht, ich bin weiter als ihr alle, ich sehe mehr als ihr alle und ihr müsst mir gehorchen, blind folgen und dann geht alles gut. Da muss man natürlich vorsichtig sein, weil ein echter Guru, wie gesagt, der lehrt, der gibt etwas weiter, wodurch es den anderen möglich ist, sich eben auch auf diese Ebene zu begeben, auf der er sich befindet, wenn er sich denn da befindet. So, das ist ungefähr so, also das, die Hochachtung, die man einem Guru gegenüber bringen sollte, wie zum Beispiel ein Physikstudent seinem Physikprofessor, wenn der wirklich richtig gut ist, ist ein Genie, der ist auch bekannt weltweit, hat eigene Thesen entwickelt, er ist wirklich richtig toll. Und da entsteht zum Beispiel Verehrung, würde ich jetzt mal fast sagen, ohne dass man wirklich von einem Gefälle, einer Hierarchie ausgeht, ne? Aber eine Verehrung, eine Ehrerbietung diesem Wissen gegenüber und dieser Weite gegenüber, wo derjenige sich befindet. Aber wie gesagt, in der Schülerbeziehung zwar gehorcht man dem Lehrer, klar, muss man ja auch, das ist wie in der Schule, wenn ich dem Lehrer nicht gehorche, dann kapiere ich nie, was der mir beibringen will. Man gehorcht also dem Lehrer, man entwickelt sich darin, aber man ist immer gleicher auf Gleichem sozusagen. Und das gerät bei den Gurus eben vollkommen außer Kontrolle und sein richtiger Sektenguru, der hat auch häufig narzisstische Züge, also wo der Egoismus schon wirklich übertrieben ist, der ist selbstverliebt, der meint alles machen zu können, egal was er macht, ist richtig und alles andere ist falsch und deshalb müssen auch alle es genauso machen, wie er es sagt, da ist also auch absoluter Gehorsam und so weiter. Wenn das der Fall ist, wäre ich vorsichtig. So, das wäre also wiederum ein Beispiel für falsche Spiritualität. Und in diesem Sinne kann man auch die Lehre oder auch ein göttliches Wesen als Ego-Erweiterung haben. Das ist da zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich habe die wahre Religion. Das ist meist im monotheistischen, wohl im Hindu-Nationalismus hat man es auch jetzt mit dem Sanatana Dharma, der Kernlehre der Veden. Wo das eben von Hindu-Nationalisten über überzogen wird sozusagen und über alles andere gestellt wird. Aber man kennt es zum Beispiel auch im Islam oder im Christentum, bei evangelikalen Kreisen, wo die Menschen dann sagen, also wir haben die einzig wahre Religion. Vielleicht ein klassisches Beispiel, die Zeugen Jehovas, die dann eben auch lehren, dass nur sie errettet werden nach der Endzeit, nach dem Armageddon, und alle anderen sowieso verloren sind. Es sei denn eben, man ist Teil dieser Gemeinschaft. Ihr merkt schon, wenn so eine Argumentation kommt, du musst Teil dieser Gemeinschaft sein, dieser Religion, nur dann wirst du erlöst, auch da wäre ich vorsichtig. Ne? Vor allem sieht man, dass das sich ja nicht auf das gesamte Gebiet bezieht. Also es ist nicht so, dass diese Kirche dann sagt, also alle Christen sind erlöst und wir da drin eben auch, sondern es ist wirklich diese Spezialform. Genauso beim Islam, beim Islamismus besonders, die sagen auch, wir haben die wahre Religion und so wie wir das machen, ist es richtig. Und auch da ist, alle anderen Arten des Islam sind dann demnach falsch und das sind Teufelsanbeter, Ungläubige und was auch immer. Und wo so eine Grenze aufgemacht wird, wo so eine auch Abgrenzung stattfindet, da kann man davon ausgehen, es ist eine falsche Religion. Das hatte übrigens auch die großen Kirchen, sowohl die katholische als auch die evangelische, lange, lange Zeit. Ich lese gerade ein Buch von Bruno Wille, Die Abendburg, das spielt im 17. Jahrhundert, wo die großen Kriege zwischen Protestanten und Katholiken stattfanden. Und auch da war es so, dass eben jeder für sich gesagt hat, also wir haben die richtige Religion und die anderen sind falsch. Mittlerweile ist die Kirche in die Ökumene eingetreten. Das heißt also, dass man übergeordnet zusammenarbeitet und das Heil eben auch anderen Religionsgemeinschaften zugesteht. Damit ist man ein Stück weit mehr in die Wahrheit hineingewachsen und hat dieses Ego, dieses Spirituelle ein Stück weit verlassen. Aber wie gesagt, überall, wo das so ist, wo das wirkt, das ist der wahre Gott. Ich habe als Einziger den wahren Gott erkannt. Das ist die wahre Religion. Wir haben als Einzige die wahre Religion. Nur wir werden errettet werden. Alle anderen gehen drauf. Da herrscht Ego und das hat mit echter Esoterik dann auch nichts zu tun. Das ist auch wieder typisch Egoterik. So, das ist also, wenn dieser extreme Dogmatismus herrscht, kommt dann meistens auch innerhalb dieser Gemeinschaft noch etwas weiteres dazu, nämlich sogenannte Kontrollmechanismen, also Möglichkeiten, wie man Menschen kontrolliert. Und eine Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren, ist, indem man die Sexualität kontrolliert. Sexualität ist ein unheimlich starker Trieb. Und wenn der von oben sozusagen kontrolliert wird, und da kontrolliert man meistens die Frauen, weil damit kriegt man die Männer auch meist gleich mit, dann hat man Herrschaft über diese Gruppe, dann kann man die wirklich beherrschen. Und auch wo sowas vorherrscht, solche Kontrollmechanismen, man kann schon fast sagen, übertriebene Kontrolle über die Mitglieder, wo dann auch Mitglieder zum Beispiel sich untereinander verraten gegenüber höhergestellten Mitgliedern, die dann so etwas wie eine Art Staatssicherheit bilden, ne? Also wo wirklich auch Verrat stattfindet. Und also eigentlich wie eine Seifenoper, wenn sowas der Fall ist, dann hat das auch mit klassischer Esoterik in dem Sinne nichts zu tun. Da wirkt Ego und das ist auch dann eine reine Ego-Gemeinschaft. Und das hat man auch in vielen Sekten, die versuchen wirklich ihre Mitglieder vollständig zu kontrollieren, auch zum Beispiel die Briefe zu lesen, ihnen zu verbieten, Verwandte zu kontaktieren, die Familie zu kontaktieren und so weiter und so fort. Und das Problem ist auch hier wieder, dass das auf einer wahren Grundlage beruht. Aber wenn es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dann ist es natürlich schlecht, das ist Egoterik, Finger davon. Aber in der Tat ist es so, und das sagt zum Beispiel auch wieder Jesus, da gibt es einen Spruch, also wer nicht hasst seine eigene Mutter, seinen eigenen Vater, seinen eigenen Bruder, seine Familie etc., pp., der kann mir nicht nachfolgen. Das ist ein Spruch, der am wenigsten verstanden wird oder am meisten missinterpretiert wird. Worum geht es denn da? Nun, da geht es darum, wenn du Menschen in deiner Familie hast, die kein Verständnis für diese Spiritualität, also für echte Spiritualität aufbringen, und du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest wirklich dich lichtvoller gestalten, dann werden diese Menschen dir immer wieder Hindernisse in den Weg setzen, werden dich verunsichern und so weiter. Und um das zu verhindern, sollte man sagen, okay, dann nehme ich jetzt Abstand zum Beispiel von meiner Familie. Allerdings sollte von Anfang an klar sein, das ist nur ein temporärer Zustand. Man nimmt Abstand, um sich zu entwickeln, um bei sich anzukommen, um stark zu werden, auch in seiner Spiritualität. Und wenn man genügend Stärke hat, dann kann man wieder zurückgehen und dann kann man ja schauen, geht das wieder zusammen, können wir miteinander oder eben nicht? So, von daher, also auch da, aber die reine Isolierung, dass man sagt, also weil das deine Familie ist, solltest du isoliert von denen sein, weil die eben nicht zu unserem Glauben gehören, das ist falsch, ne? Dann eben auch, wo zum Beispiel Machtmissbrauch und Manipulation stattfindet. Das hat man eben auch häufig in Sekten oder bestimmte Psychotechniken zum Einsatz kommen und die Menschen auch isoliert werden, um sie besser zu beherrschen. All das gehört zur Egoterik. Das ist zwar meistens, wie gesagt, in Sekten und Gruppierungen, aber da muss man auch sagen, die Zeit der ganz großen Sekten, wie wir sie in den 70er und 80er Jahre hatten, ist vorbei. Ne? Einige dieser Sekten gibt es heute noch, die haben sich auch ziemlich gewandelt, sind zum Teil auch humaner geworden, offener geworden, ähnlich wie ich es auch gerade von den christlichen Kirchen erwähnt hatte. Das sollte man auch so einer Gruppe durchaus zugestehen, dass die sich da auch weiterentwickelt. Ne? Heute ist das Problem eher kleinere Gruppierungen. Ne? Wir haben zum Beispiel sowas wie die Anastasia-Bewegung im rechten Bereich oder wie das Königreich Deutschland, die auch schon eine gewisse Größe haben und sich da isolieren und sich in ihre Welt begeben. Aber die meisten dieser Gruppierungen bilden sich um eine Person, einen Guru, eine spirituelle Lehrerin und umfassen so, was weiß ich, 10, 20, 30, vielleicht 40, 50 Mitglieder, aber eben nicht mehr. Das sind also eher kleine Gruppierungen und davon gibt es aber wiederum jede Menge. Ne? Deshalb ist das auch schwierig, alles darzustellen und zu überwachen und es schießen auch immer wieder mal neue Gruppen aus dem Boden, andere gehen wieder ein und so weiter. Wo man also auch sehr genau hinschauen muss, ob dort so etwas stattfindet oder nicht und wenn so etwas stattfindet, dann würde ich dazu raten, eher Abstand zu halten. Auch wenn so eine Autoritätshörigkeit ist, also wenn man nicht mehr seine eigene Meinung sagen darf, also auch wiederum. Es ist natürlich so, wenn man einen Lehrer hat, der einen etwas lehrt, dann muss man natürlich die eigenen Dinge auch zurückstellen, also so wie man es bisher gewohnt ist zu tun und auf ungewohnte neue Weise, so wie es einem angeleitet wird, es ausprobieren. Aber bei einem richtigen Lehrer ist es so, man probiert es aus. Wenn es was für einen ist, dann entdeckt man auch, okay, hier gehe ich weiter, hier bringt es was. Wenn es nichts ist, dann wechselt man die Technik. Und damit hat auch ein richtiger spiritueller Lehrer kein Problem zu sagen, ja, dann ist das halt nichts für dich. Probier mal dieses oder jenes. Ja. Schwierig wird es bei dieser absoluten Autoritätshörigkeit. Also wenn gesagt wird, so ist es zu tun, nicht anders, Und dann hast du immer auch Leute dabei, die eben, wie ich es auch gerade sagte, eben auf dieser Seite nicht weiterkommen, wo man dann eben die Technik anpassen muss und anders rangehen muss. Und die fallen dann runter und die werden auch in solchen destruktiven Kulten dann häufig als Sündenböcke missbraucht und werden gequält und sind aber auch in einer Abhängigkeit, obwohl es ihnen nicht gut tut, kommen sie da auch nicht raus, vergöttern auch weiterhin den Meister und so weiter. All dies sind auch negative Formen Egoterik. Etwas weiteres ist die Realitätsferne, die häufig da vorkommt. Mit Realitätsferne meine ich Menschen, die sich wirklich aus der Realität verabschieden und an Narrative glauben, die ihnen vom Guru oder bleibt man jetzt mal wirklich im spirituellen Bereich, weil das wirkt auch in der Politik, zum Beispiel Lügenkanäle, die wirklich die Leute empören und wütend machen und einschüchtern, ängstigen, um sie eben bei der Stange zu halten, wo dann auch der Bezug zur Realität Stück für Stück aufgeweicht wird. Und sowas funktioniert natürlich auch in solchen Gemeinschaften, wo man die Realität verliert. Ich sage immer, es ist wichtig, gerade auch im spirituellen Bereich, dass man die Naturwissenschaften, die evidenzbasierten Wissenschaften vollumfänglich anerkennt, weil egal, was da forschend nachgewiesen wird, muss ja etwas sein, was zumindest als Teilrealität richtig ist. Und wenn da etwas gegen eine Vorstellung verstößt, dann muss man die eigenen Vorstellungen anpassen und nicht glauben, okay, meine Vorstellung ist richtig und das, was die Wissenschaft sagt, ist falsch. Das führt dann häufig auch zu solchen Dingen, dass Heilung angeboten wird. Auch hier Heilung und Heil ist was Unterschiedliches. Heilung meint, allgemein die Heilung einer Krankheit. Das versprechen auch einige EsoterikerInnen. Und da geht auch häufig was schief, besonders da auch wieder, das ist jetzt wieder Thema Realitätsferne, wenn die normale medizinische Behandlung verteufelt und abgelehnt wird. Normalerweise sollten spirituelle Dinge, wie zum Beispiel sagen wir jetzt mal Meditation, das kann man ergänzend zu einer ärztlichen Therapie durchaus anwenden. Also gerade bei auch schweren Therapien, Krebs, zum Beispiel mit Chemotherapie, hat es sich als hilfreich erwiesen, auch eine Entspannungstechnik oder Meditation zu erlernen, weil Punkt 1, die Therapie besser wirkt. Punkt 2, man die Therapie besser verträgt, also gerade so was Übelkeit und sowas angeht. Und Punkt 3, auch die Rückfallquote, nachdem man geheilt ist, evidenzmäßig geringer ist. So, also von daher als begleitende Maßnahme ist das geeignet, aber es ist nicht selbst zur Heilung geeignet. Trotzdem gibt es natürlich auch Heilsversprechen in der Esoterik wie in der Egoterik. Bei der Egoterik ist es meistens so, wie gesagt, über materiellen Besitz, dass man da angeregt wird. Bei der Esoterik ist das Heilsversprechen eigentlich ganz zu werden. Wenn mir ein Teller runterfällt und ich klebe den wieder, dann kann ich sagen, er ist ganz, kann aber auch analog dazu sagen, er ist jetzt wieder heil. Heile. Ne? Und dies Heilsein, das ist das, was die Esoterik eigentlich leistet, nämlich die einzelnen zersplitterten Teile, die in uns sind und wo wir uns innerlich zerrissen fühlen, wieder zu einer Ganzheit zusammenzuführen, sodass man sich selbst als Mensch als Ganzes wieder wahrnehmen kann und diese Ganzheit auch als Teil der großen kosmischen Ganzheit wahrnehmen kann. Und dieses Ganzwerden, das ist eigentlich auch heil werden. In diesem Sinne gibt es das eben auch in der Spiritualität und Esoterik. Aber das ist kein Heilungsversprechen, da geht es nicht um Krankheiten, sondern es geht darum, sozusagen den Traum der Welt zu überwinden, die Trennung zu überwinden und wieder ganz zu werden. So. Ich würde sagen, an der Stelle könnte man eigentlich schon wieder aussteigen, weil vielleicht eins noch. Ein Thema ist mir jetzt noch wichtig. Etwas, was also auch Teil der spirituellen Übung ist, ist wachsendes Mitgefühl. Also Mitgefühl mit allen Lebewesen. Ich sage ja auch immer, wenn wir diesen Weg gehen der neuen Zeit, geht es darum, dass wir unsere Schöpferkraft entdecken in uns und entfalten, was auch mit dieser Ganzheit mehr einhergeht, wo die Seele sich entfaltet, wo die Bestimmung klarer wird, wo die Talente und Fähigkeiten trainiert werden und dass wir dies alles zum Wohlergehen allen Lebens einsetzen. Das ist spirituell. Ne? Sobald Mitgefühl einseitig gelehrt wird, haut ab. Das ist falsch, das ist pure Egoterik. Da geht es dann um das erweiterte Ego. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das vielleicht auch aus der Historie bekannt ist. Wenn man zum Beispiel sagt, in der rechten Esoterik, dass die weißen Menschen mehr wert sind als zum Beispiel Afrikaner. Und man eben deshalb sagt, wir haben jetzt Mitgefühl für die Weißen, aber eben für die Schwarzen nicht. Ganz im Gegenteil, das ist der Feind. Dann ist das eine Form von einseitigem Mitgefühl. Ja, also das Mitgefühl muss immer alles Leben umfassen, sobald das nur auf eine Gruppe, also wieder auf die eigene Gruppe gemünzt ist und alle anderen rausfallen. Also das mit echtem Mitgefühl und auch mit echter Spiritualität, echter Esoterik nichts zu tun. Gut. Ich denke mal, hier haben wir wieder einiges rausgearbeitet, was ganz interessant ist, was diese beiden Felder unterscheidet und auch gesehen, dass es Grundlagen gibt, die eben in der klassischen Esoterik bekannt sind, die ähnlich in der Egoterik verwendet werden, aber dort missbraucht werden. Also auch da muss man sehr genau hinschauen, man muss sehr differenziert schauen und auch ausprobieren vielleicht, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Aber wie gesagt, fallt da nicht auf alles rein. Vieles ist Falschgold auf dem Esoterikmarkt und das echte Gold, die echten Perlen, die findet man eher selten. Und deshalb versuchen wir auch gerade in der Gemeinschaft der neuen Zeit, das mehr in den Vordergrund zu stellen, wieder die klassische Esoterik, klassische Spiritualität und zum Beispiel auch über die eingangs erwähnten Dokumentarfilme, das auch mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, das zu zeigen, sodass man also auch weniger auf diese falsche Esoterik hereinfällt. Gut, Das nächste Mal, der nächste Podcast, der kommt, wird wieder die philosophischen Perlen sein, auch der 7. Teil. Und danach gehen wir erstmal in die Sommerpause und in diesen philosophischen Perlen werde ich mal keinen, oder doch, ich stelle einen Philosophen vor, aber keinen der klassischen Philosophen, sondern ich stelle mich selbst und meine Lehren vor, weil da gibt es auch immer wieder Fragen und Missverständnisse. Und da wäre es vielleicht gut, wenn ich das mal systematisch erkläre, wie ich das denke, sehe und fühle. Dass ihr auch sehen könnt, wenn ihr hier mitmachen wollt, was euch das vielleicht persönlich bringen kann, sich so einer Philosophie anzuschließen und sie auch zu praktizieren. Gut, damit würde ich es für heute beenden. Allen Segen für euch und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast von André Buchheim. Weitere Podcasts und Informationen zur neuen Zeit findest du auf welterwachen.de.